ARD. WDR 5. Quarks. Wissenschaft und mehr.
Mit Franz Hansel, ich grüße Sie ganz herzlich. Deutschland ist ein reiches Land, nach wie vor. Das zeigen eine Menge Wirtschaftsdaten. Dennoch gibt es auch die andere Seite. Armut gehört ebenfalls zum Alltag in Deutschland. Menschen, die mit Mühe und Not ihre Heizkosten begleichen können, denen das Geld fehlt für neue Kleidung oder für die Klassenfahrt ihres Kindes. Wobei es ganz aktuell auch so einen kleinen Lichtblick gibt. Armut unter Kindern wird weniger, nimmt ab. Das zeigen Zahlen, die der Paritätische Wohlfahrtsverband heute vorgelegt hat. Andererseits hat die Altersarmut stark zugenommen. Und mittlerweile hat der wirtschaftliche Mangel auch die sogenannte Mittelschicht erreicht. Menschen, die vor einigen Jahren noch passabel von ihrem Einkommen leben konnten, sorgen sich jetzt mit Blick auf die eigene Situation, haben keine Rücklagen, fürchten Altersarmut. Natürlich ist Armut längst auch ein politisches Thema. Wie kann gegengesteuert, können Ängste gemindert werden? Erwartungsgemäß fallen die Antworten je nach Parteizugehörigkeit höchst unterschiedlich aus. Wir nehmen jetzt die Wissenschaft mit rein in die Diskussion. Unsere Frage in dem Zusammenhang, was bedeutet Armut für die Gesundheit? Quarks-Autorin Annika Frank hat dazu recherchiert. Annika, ist das in Deutschland für die Forschung überhaupt eine relevante Frage?
Ist es. Und das liegt auch daran, weil eben Armut sehr viel mit Gesundheit zu tun hat. Es gibt inzwischen sehr viele Daten, die zeigen, dass Armut krank macht, körperlich wie auch psychisch. Es ist jetzt schon so, dass in Deutschland niemand an den Folgen von Hunger sterben muss, zum Glück. Aber auch bei uns gefährdet Armut das Leben und die Gesundheit von Menschen. Das lässt sich auch wissenschaftlich nachweisen, zum Beispiel bei der Lebenserwartung. Denn arme Menschen sterben beispielsweise früher als der Durchschnitt.
Wenn Forschende zu dem Ergebnis kommen, Armut macht krank, was bedeutet das konkret?
Ganz konkret ist das möglicherweise für den oder die Einzelne natürlich dramatisch. Aber nicht nur das, das ist auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wenn Armut jetzt ein Krankheitsrisiko ist, dann betrifft das letztlich uns alle. Denn unser Gesundheitssystem beispielsweise funktioniert ja nach dem Solidarprinzip, also in die gesetzliche Krankenversicherung. Da zahlen die Gesunden für die Kranken, die Jungen für die Alten, die Besserverdienerinnen und Besserverdiener für die Menschen mit weniger Einkommen. Also das heißt, es haben alle was davon, wenn möglichst viele Menschen möglichst lange gesund bleiben. Aber aus meiner Sicht ist auch noch ein anderer Punkt ganz wichtig. Also hast du schon gesagt in der Anmoderation, wir sind ein reiches Land. Also da ist es auch eine ethisch-moralische Frage, ob wir akzeptieren wollen, dass eben doch sehr viele Menschen arm sind.
An dem Punkt müssen wir, glaube ich, mal klären, wie Armut eigentlich definiert wird.
Da gibt es unterschiedliche Definitionen von Armut. Einmal diese absolute Armut. Das heißt, Menschen sind absolut arm, wenn sie ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen können. Also sie Hunger leiden, nicht ausreichendes Wasser haben, Kleidung, keine Wohnung, keine medizinische Grundversorgung. Also diese absolute Armut, die ist in Deutschland eigentlich kaum vorhanden. Da gibt es dann noch einen weiteren Indikator. Man spricht auch von erheblicher materieller Deprivation. Also das heißt, wenn Menschen ihre Miete nicht rechtzeitig bezahlen können oder die Wohnung nicht ausreichend geheizt ist. Und dann gibt es noch die relative Armut. Das heißt, die Grundbedürfnisse sind zwar gedeckt, aber die Menschen können sich dann nicht am sozialen oder kulturellen oder politischen Leben beteiligen, weil sie eben dafür kein Geld haben. Teilweise wird das dann auch am Einkommen gemessen. Laut EU gilt also als armutsgefährdet, wer weniger als 60% des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat. Klingt jetzt erstmal abstrakt, wenn man das in Zahlen ausdrückt, sind das 1250 Euro für Erwachsene. Da liegt eben die Grenze. Und bei einer vierköpfigen Familie sagt man, unter oder bis 2625 Euro im Monat gelten die als arm.
Absolute Armut, relative Armut, die Definition von Armut ist also nicht völlig eindeutig. Erschwert das eine klare Aussage darüber, von wie vielen Betroffenen wir da eigentlich sprechen?
Ein Stück weit schon, da gibt es schon leichte Abweichungen in den Schätzungen, aber man kann so sagen, rund 17 Millionen Menschen in Deutschland gelten als arm oder armutsgefährdet, haben also bis zu 1250 Euro im Monat zur Verfügung. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, wer jetzt vielleicht 50 Euro mehr hat, also 1300 Euro, der gehört zwar statistisch nicht mehr dazu, zu dieser Armutsgruppe, aber viel größere Sprünge kann diese Person dann ja auch nicht machen. Und fest steht, dass es gerade aktuell Menschen gibt, die am Ende des Monats nicht wissen, wie sie den Einkauf bezahlen sollen, wie sie den Kühlschrank füllen sollen, die einfach jeden Cent dreimal umdrehen müssen. Und es gibt inzwischen wirklich viele Studien, die zeigen, Armut hat einen riesigen Effekt auf die Gesundheit. Und mein Eindruck ist schon, dass das sehr selten eher diskutiert wird. Wir wissen zum Beispiel, ja, Rauchen ist total ungesund, aber dass Armut eines der größten Gesundheitsrisiken ist, das ist deutlich weniger bekannt.
Schauen wir da mal genauer hin. Armut als eins der größten gesundheitlichen Risiken, was heißt das im Detail?
Man kann das zum Beispiel sehen an der Lebenserwartung. Auch das kann man in Zahlen ausdrücken. Arme Frauen sterben mehr als 4, arme Männer sogar ein bisschen mehr als 6 Jahre früher als Menschen, die nicht arm sind. Und dann gibt es noch eine andere Zahl. Arme Frauen leben 10 Jahre mehr in schlechter gesundheitlicher Verfassung, also sind dann krank. Arme Männer sogar 14 Jahre mehr, eben immer im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung. Auch da variieren die Zahlen etwas, weil in unterschiedlichen Untersuchungen die Parameter etwas anders definiert sein können.
Gibt es bestimmte Krankheiten, von denen Menschen besonders häufig betroffen sind, wenn sie als arm einzustufen sind?
Eigentlich nicht. Also dieser Effekt zeigt sich eigentlich bei allen Befunden. Das sagt sowohl das Robert-Koch-Institut als auch das Fachteam vom Kongress Armut und Gesundheit. Also es gilt eigentlich für die meisten Erkrankungen. Zum Beispiel chronische Erkrankungen haben ärmere Menschen häufiger, aber eben auch Herzinfarkte, Schlaganfälle, Diabetes, Depressionen. Und das spiegelt sich auch in Befragungen wieder. Da geben arme Menschen häufiger an, dass sie eben gesundheitliche Probleme haben. Und es gibt eben diesen Kongress Armut und Gesundheit, der findet regelmäßig statt. Und da kommen dann Fachleute aus Politik, aus Wissenschaft und dem Gesundheitswesen zusammen. Und da wird auch immer wieder thematisiert, dass arme Menschen teils nur eingeschränkt Zugang zu gesundheitlicher Versorgung haben. Und dafür gibt es zum Beispiel in Köln eine Praxis für Menschen ohne Krankenversicherung. Und den Leiter dieser Praxis, Heinrich Flammang, den habe ich getroffen. Und also Herr Flammang ist pensionierter Arzt und arbeitet aber eben immer noch ehrenamtlich in dieser Praxis.
Ich glaube, die Situation der Armut, aus welchen Gründen auch immer, die jetzt diesen Patienten heimgesucht hat, dazu führt, dass diese Menschen anfälliger sind für stressbedingte Erkrankungen, vegetative Störungen, Magen-Darm-Störungen, Herzrasen, Druckgefühl im Brustkorbbereich. Diese Krankheitsbilder sind, glaube ich, auch Ausdruck dieser Situation der Armut und auch des Stresses, den die Menschen oft mit ihrer ungeklärten und nicht zufriedenstellenden Lebenssituation haben.
So erlebt das eben Heinrich Flammang in seiner Praxis.
Du hast gesagt, dass viele Studien den Zusammenhang zwischen Armut und Erkrankungen belegen. Wie erklären denn Forschende diesen Zusammenhang?
Es gibt vermutlich unterschiedliche Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Also ein Aspekt ist, dass Menschen, die wenig verdienen, häufig in Berufen tätig sind, die mit schwerer körperlicher Arbeit verbunden sind. Das heißt, der Körper wird besonders beansprucht und das kann dann zu Folgeerkrankungen führen. Das haben wir ja auch in der Pandemie beispielsweise gesehen, dass Menschen mit eher niedrigen Löhnen nicht zum Beispiel im Homeoffice arbeiten konnten und die hatten dann eben auch ein besonders hohes Infektionsrisiko. Und das Risiko für arme Menschen, das zeigen auch Daten, die man da gewonnen hat, das war eben besonders groß. Aber es ist schon auch so, dass das Verhalten der Menschen eine Rolle spielt. Also arme Menschen rauchen häufiger, treiben weniger Sport, essen weniger Obst und Gemüse, sind auch häufiger übergewichtig. Das sind dann wiederum Risikofaktoren für viele Krankheiten. Menschen mit wenig Geld nehmen auch seltener Vorbeugeuntersuchungen in Anspruch. Ja, da könnte man jetzt sagen, naja, haben die ja selber Schuld. Das ist aber so ein bisschen problematisch, denn ja, genau. Das eigene Verhalten hat ja auch wiederum mit den Lebensumständen zu tun.
Könnte man sagen, wie du es formuliert hast. Kurz und knapp, sollte man aber besser nicht.
Genau, denn es spielen auch andere Dinge noch eine Rolle. Also ärmere Menschen, die leben oft in Wohngebieten, wo die Mieten dann günstiger sind, die sind dann aber oft besonders belastet. Also da spielt Lärm eine Rolle, Luftschadstoffe, vielleicht auch eine Enge. Dann gibt es auch sowas wie Aspekte, eine Sorge, dass ich mir bestimmte Dinge nicht leisten kann. Das führt dann wieder zu Dauerstress, der auch weitere Krankheiten fördert. Das hat ja auch der Arzt Heinrich Flammang gerade in dem O-Ton schon erwähnt. Bildung spielt sich sicherlich auch eine Rolle. Also man muss schon bestimmte Dinge wissen, um sich gesund zu verhalten. Und Armut heißt aber eben auch oft, der Alltag ist so damit belegt, über die Runden zu kommen, dass ich jetzt zum Beispiel für irgendwie eine Fitnessstunde im Fitnessstudio oder für gesundes Essen keine Zeit habe, vielleicht kein Geld habe und auch gar keine Ressourcen, die ich in meine Gesundheit investieren könnte.
Armut macht krank und lässt Menschen früher sterben. Annika Frank aus dem Quarks-Team hat diese Zusammenhänge beschrieben. Wir sprechen gleich weiter, und zwar über die Folgen von armutsbegründetem Stress. Menschen mit niedrigem Sozialstatus sind überdurchschnittlich häufig von Krankheiten betroffen. Geringes finanzielles Budget reduziert auch die Inanspruchnahme von medizinischen Präventionsangeboten. Die Effekte von Armut spitzen sich im Lebensverlauf zu, die Lebenserwartung sinkt sogar. Über einige Zusammenhänge zwischen Armut und Gesundheit hat Quarks-Autorin Annika Frank bereits informiert. Aber sie hat noch eine Menge mehr dazu recherchiert. Annika, über den Faktor Stress müssen wir reden. Gibt es Belege für den Zusammenhang zwischen Armut, daraus resultierendem Stress und negativen gesundheitlichen Konsequenzen?
Ja, die gibt es. Und diese Studien, die zeigen eben, Armut ist Stress. Und ein Beispiel für so eine Studie ist eine Studie aus den USA. Da haben Forschende Probandinnen und Probanden das Thema Essen gehen simuliert. Und die Teilnehmenden sollten Essen von einer Speisekarte bestellen und hatten aber unterschiedliche Budgets. Die eine Gruppe eben 20 US-Dollar, die andere 100. Und die sollten dann was auswählen von einer besonderen Karte. Und diese Karte erhielt einerseits natürlich die normalen Preise, aber darüber hinaus auch Kalorienangaben und die Möglichkeit eines fast 20-prozentigen Rabatts. Und dann haben die Forschenden mit so Eye-Tracking ermittelt, wo haben die Probandinnen und Probanden als allererstes hingeschaut. Und dann konnten sie sehen, dass die Menschen, die 20 Dollar zur Verfügung hatten, eigentlich fast nur auf die Preise geschaut haben und eben entsprechend das günstigste Essen gewählt haben. Die Kalorienangaben oder der Rabatt, die spielten da kaum eine Rolle.
Was schließen die Forschenden daraus?
Ja, dass man, wenn man wirklich aufs Geld gucken muss, dass man dann für andere Dinge überhaupt gar keinen Blick hat, weil ein das eben so sehr beschäftigt und möglicherweise auch stresst und in Anspruch nimmt. Man kann allerdings jetzt nicht immer ganz eindeutig belegen, wie genau das wirkt. Also es können auch weitere Aspekte damit reinspielen. Aber die Forschenden sehen das schon als deutlichen Hinweis.
Die sehen das als deutlichen Hinweis, sagst du. Nochmal konkret als deutlichen Hinweis auf was?
Also ich habe mich auch gefragt, wie sich sowas auf Alltag von betroffenen Menschen übertragen lässt. Und deswegen habe ich mich dann mit Maike Hess verabredet. Maike Hess, die leitet in Köln-Ehrenfeld die Arche. Also das ist eine kirchliche Einrichtung für Kinder und Jugendliche. Die können da Mittagessen, spielen, Hausaufgaben machen, chillen. Und Maike Hess beschreibt das, was sie mit den Kindern erlebt, so.
Und da läuft bei Kindern, glaube ich, ganz viel drüber, ne? Gerade bei jüngeren Kindern auch. Und das sehe ich schon als ein großes Problem an, weil die Kinder, wo die Eltern Geld haben, die bekommen das vielleicht alles, was sie möchten, und die anderen Kinder bekommen es nicht. Dadurch fühlen sie sich schon benachteiligt. Und natürlich macht das was mit einem Menschen.
Maike Hess merkt also immer wieder, dass sich die Kinder, die arm sind und aus ärmeren Familien kommen, als Außenseiter fühlen. Das heißt jetzt nicht, dass Kinder alles haben müssen, aber wenn eben kein Geld da ist für neue Schuhe und die alten Schuhe ein Loch haben, dann kann das auch für Kinder eben ein Stressfaktor sein. Und außerdem sagt Maike Hess auch, dass sie feststellt, die Armut, die vererbt sich gewissermaßen.
Weil die Kinder, die aus Familien, sozial schwachen Familien kommen, bleiben in der Regel in sozial schwachen Familien, und das vererbt sich, ne? Das geht von Generation zu Generation.
Und deswegen wäre es eben aus Ihrer Sicht wichtig, diesen Armutskreislauf zu durchbrechen.
Stichwort vererben. Ist dazu geforscht worden? Gibt es dazu Forschungsergebnisse?
Ja, also Maike Hess beschreibt das ja erstmal als so soziale und politische Dimension. Aber man kann durchaus sagen, es gibt auch Hinweise, dass Armut bzw. der Stress, den sie auslöst, Einfluss auf unsere Gene hat. Es verändert sich jetzt zwar nicht unsere genetische Struktur, aber eben diese Aktivität unserer Gene, die sogenannte Epigenetik. Also unsere Genaktivität kann auf diesen alltäglichen Stress reagieren, und der Körper entwickelt dann sogenannte Coping-Strategien, um mit der Situation besser klarzukommen. Und das wiederum bedeutet aber wieder ein höheres Risiko für bestimmte Folgeerkrankungen, wie eben Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es kann auch Einfluss auf unser Immunsystem haben, unser Skelett. Auch das Nervensystem kann da in Mitleidenschaft gezogen werden. Auch auf die Intelligenz sieht man Effekte, also die wird weit weniger häufiger vererbt bei armen Menschen. Vermutlich, sagen Forschende, spielt da das Umfeld eine Rolle und die Ressourcen, mit denen man eben das Potenzial von Menschen ausschöpfen kann.
Das heißt ja, Armut beeinflusst auch das Gehirn.
Ja, auch das konnten Forschende zeigen. Also Armut hinterlässt Spuren im Gehirn. Die Großhirnrinde ist dann dünner. Und es gibt auch Studien, da hat man mit MRT-Aufnahmen geschaut, was bei ärmeren Kindern, wie das Gehirn von ärmeren Kindern entwickelt ist. Da haben sie dann weniger graue Substanz gefunden. Auch der Hippocampus und die Amygdala waren kleiner. Das sind also die Orte im Gehirn, wo Gedächtnisinhalte abgelegt werden. Und daraus schließen Forschende, dass Armut eben auch unsere kognitive Leistungsfähigkeit beeinflussen kann. Also wie aufmerksam bin ich? Wie gut kann ich mich konzentrieren? Also das hat auch Langzeitwirkungen. Und es zeigt sich auch, dass das Denken oft sehr kurzfristig orientiert ist, eben weil das langfristige Planen schwerer fällt. Und bei längerer Armut kann eben auch die kognitive Leistungsfähigkeit abnehmen.
Und vermutlich wäre es extrem wichtig, möglichst früh gegenzusteuern.
Genau, das sieht eben auch Maike Hess in der Kölner Arche.
Geld ermöglicht mir immer den Zugang zu mehr Bildung, zu mehr Freizeitangebot, zu mehr materiellen Dingen, wo ich lernen kann, ausprobieren kann, ne? Und das merkt man natürlich.
Also wenn jetzt eben nicht so viel Geld da ist, da sind solche Einrichtungen wie die Arche besonders wichtig. Und ich habe in der Arche auch den 13-jährigen Gianluca getroffen. Und der hat mir dann auch noch erzählt, was er an der Arche besonders mag.
Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, diese Freude und die anderen Kinder, mit denen man hier sein kann, mit denen spielen kann, mit den Spielsachen hier und Billard und Fußball und Toberaum. Also im Endeffekt hat man hier alles, was man zu Hause nicht hat.
Und als mir Gianluca das erzählt hat, da muss ich schon sagen, hatte ich schon ein bisschen auch ein Kloß im Hals. Denn da habe ich so gemerkt, dass hinter den Zahlen auch immer persönliche Schicksale stecken. Und was Forschende eben auch sagen, Armut macht nicht nur krank, sondern Krankheit macht auch arm. Also es hängt in beide Richtungen zusammen und ist häufig ein sehr komplexes Zusammenspiel.
Lässt sich denn überhaupt sagen, was zuerst da war, die Armut oder die Krankheit?
Vor allem bei psychischen Erkrankungen wie jetzt Angststörungen oder Depressionen spielen sicherlich beide Wege eine Rolle. Also ist jetzt jemand depressiv, weil er oder sie arm ist, oder ist jemand depressiv und wird dadurch arm, weil kranke Menschen zum Beispiel ihren Job verlieren und sind dann eben eher armutsgefährdet. Also da kann beides sein. Interessant fand ich bei der Recherche noch, dass es tatsächlich zwei Ausnahmen gibt, also zwei Erkrankungen, an denen arme Menschen seltener leiden.
Bin gespannt, welche Erkrankungen sind es?
Allergien und Brustkrebs.
Okay, gibt es dazu Theorien oder vielleicht sogar Erklärungen, warum das so ist?
Arme Menschen haben vermutlich weniger Allergien, weil reiche Menschen in Anführungsstrichen hygienischer leben und mit weniger Keimen in Verbindung kommen. Also die achten eher zu sehr darauf, dass alles super klinisch sauber ist und dass Kinder sich nicht schmutzig machen. Das ist nicht gerade förderlich für die Gesundheit. Und Brustkrebs ist bei armen Frauen vermutlich seltener, weil sie häufiger stillen. Das ist deutlich günstiger als die Flaschennahrung mit allem, was dranhängt. Und je länger eine Frau stillt, desto besser ist sie eben auch vor Brustkrebs geschützt.
Da sind jetzt eine Menge Infos zusammengekommen. Armut erhöht die Wahrscheinlichkeit, psychisch oder auch physisch zu erkranken. Armut kann die Gene beeinflussen. Das alles eben auch im reichen Deutschland. Was könnte helfen, um diesen Kreislauf zu durchbrechen?
Da kommt man natürlich schnell in so eine politisch-ideologisch aufgeladene Debatte, weil es sehr unterschiedliche Meinungen dazu gibt, wie man damit umgehen sollte. Wenn man das jetzt aus der gesundheitlichen Sicht betrachtet, dann scheint Geld tatsächlich zu wirken, also mehr Geld. Es gibt wieder eine amerikanische Studie, da hat man 1000 arme Mütter in den USA, die Neugeborene hatte, untersucht und in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen hatten monatlich 20, die anderen 333 US-Dollar mehr. Und nach einem Jahr hat man dann die Unterschiede gemessen. Und man konnte tatsächlich sehen, die Gruppe, die mehr Geld bekommen hat, da hat man eine verstärkte Gehirnaktivität bei den Kindern festgestellt. Allerdings ist noch nicht ganz klar, ob sich das auch deutlich auf die langfristigen kognitiven Fähigkeiten auswirkt. Aber die Autorin der Studie, die sagt, das sei die erste Studie, die jetzt direkt einen kausalen Einfluss auf die Gehirnentwicklung zeigen. Ob die Daten jetzt direkt auf Deutschland übertragbar sind, ist nicht ganz klar. Politisch sind solche Dinge natürlich sehr umstritten hier.
Ja, welchen Erklärungsansatz gibt's da? Jemand hat mehr Geld zur Verfügung und das Kind wird automatisch schlauer?
Na, wie genau die Zusammenhänge da sind, ist noch nicht ganz klar. Was sein könnte, ist, dass mehr Geld bedeutet, die Mutter in dem Fall hatte mehr Geld für bessere Nahrung oder auch für bessere Gesundheitsvorsorge. Andere Möglichkeit wäre, sie hatte eben mehr Geld, hatte dadurch weniger Stress, musste weniger arbeiten, hatte mehr Zeit, auch das Kind zu fördern. Aber es zeichnet sich eben ab, dass Geld eine Wirkung hat von Geburt an.
Da sind wir wieder am wichtigen Punkt, den wir schon angesprochen haben. Armut geht letztlich alle an.
Ganz genau. Und Heinrich Flammang, der Arzt aus der Praxis, in der Menschen ohne Krankenversicherung behandelt werden, sieht das auf zwei Ebenen.
Ich glaube, dass wir als Gesellschaft da, was die Solidarität diesen Menschen gegenüber angeht, noch ziemlichen Nachholbedarf haben. Und ich glaube, dass Krankheitsverläufe sich in einer Weise verschlechtern können, die auch dann zu der Gefährdung anderer führt. Wenn jemand beispielsweise, das haben wir auch schon hier erlebt, ein Patient kommt, der eine offene Tuberkulose hat. Das ist nicht so selten, dass es das auch bei uns wieder gibt. Und wenn das jemanden betrifft, der keinen Zugang zum Gesundheitswesen hat, dann stellt er nicht nur für sich, für seine Gesundheit, auch für andere eine Gefahr dar.
Also das eine ist dann eben die direkte Gefahr, wenn Menschen infektiöse Krankheiten haben, die aus Geldmangel nicht behandelt werden. Und das andere ist auch da wieder diese ethisch-moralische Ebene aus Solidarität. Sollten wir in einem reichen Land wie Deutschland ja eigentlich schon dafür sorgen, dass Menschen so viel Geld und Ressourcen zur Verfügung haben, dass sie zumindest einigermaßen gesund leben können.
Es geht um Solidarität. Solidarität ist ein wichtiges Stichwort. Aktuell ist sie groß mit dem Schauspieler Heinz Hönig. Er ist schwer krank, aber nicht krankenversichert. Muss dringend eigentlich operiert werden. Ich weiß nicht, ob der aktuell operiert worden ist schon. Aber wie kann diese Situation zustande kommen?
Eigentlich sollte das nicht sein. Bei Arbeitnehmenden ist ja die Krankenversicherung auch Pflicht. Bei dem Schauspieler Heinz Hönig war es jetzt so, der war privat versichert. Wenn man sich einmal dafür für eine private Krankenversicherung entscheidet, dann kann man eben in den allermeisten Fällen auch später nicht mehr in die öffentlichen Kassen wechseln. Ursprünglich war das für Heinz Hönig vermutlich günstiger. Im Alter steigen dann die Prämien an, auch wenn man plötzlich nicht mehr so viel verdient. Bei Angestellten und Arbeitern zum Beispiel sind ja die Beiträge abhängig vom Einkommen. Und schätzungsweise gibt es aber nicht nur einen wie Heinz Hönig. Insgesamt gibt es in Deutschland gut 60.000 Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Eben auch solche Menschen wie Heinz Hönig. Aber normalerweise, also in den meisten Fällen sind das dann eher Geflüchtete, Menschen, die ihren Wohnsitz verloren haben beispielsweise. Und genau deswegen setzen sich eben Menschen wie Dr. Flammang auch dafür ein, dass wirklich alle Menschen in Deutschland behandelt werden können.
Du hast dich mit dem Thema Armut und Krankheit ja sehr intensiv beschäftigt. Welche Gedanken sind da maßgeblich hängen geblieben?
Also dieses Thema Armut als Gesundheitsrisiko, das ist wirklich eine der großen Herausforderungen für das Gesundheitssystem. Das sagt das Robert-Koch-Institut und das liest man auch aus allen Studien so heraus. Und in diesem Diskussionspapier des Kongresses Armut und Gesundheit aus dem vergangenen Jahr steht aber auch, dass dieses Thema Armut und Gesundheit über das reine Gesundheitssystem hinausgeht. Also es geht nicht nur um Gesundheit, sondern es geht auch um Teilhabe und das muss alles zusammengedacht werden. Und es sind eben sehr komplexe Zusammenhänge, was aber eben auch bedeutet, die eine Lösung gibt es nicht.
Den Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Krankheit haben zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Bevölkerungsgruppen, die besonders von Armut betroffen sind, haben ein signifikant erhöhtes Erkrankungs- und auch Sterberisiko. Und das sollte eine Gesellschaft nicht einfach so hinnehmen. Annika Frank aus dem Quarks-Team hat die wissenschaftlichen Daten und Hintergründe dazu gesammelt, ausgewertet und eingeordnet. Danke dir.
Gerne.
Physiotherapie. Therapie spielt in unserer Gesellschaft mit vielen älteren und chronisch kranken Menschen eine immer wichtigere Rolle. Gut 180.000 Physiotherapeuten kümmern sich derzeit um Patienten und Patientinnen mit allen möglichen Erkrankungen und Verletzungen. Das Erstaunliche daran, viele sind in physiotherapeutischer Behandlung, wissen aber gar nicht, ob deren Wirkung wissenschaftlich belegt ist. Denn die sogenannte Evidenz ist in der Krankengymnastik bei vielen Anwendungen gar nicht geprüft. Genau das soll sich ändern. In Deutschland startet ein physiotherapeutisches Programm zur Behandlung von Arthrose im Knie und an der Hüfte, das wissenschaftlich begleitet wird. Informationen von Birgit Augustin.
Wir fangen mit der ersten Übung an, die nennt sich Bridging. Bei der Übung dürfen Sie die Hüfte gleich anheben, Arme dürfen Sie seitlich ablegen.
Eine Physiotherapiepraxis in Bad Oeynhausen. Zwei Frauen und ein Mann werden von einer Physiotherapeutin zu Übungen angeleitet, die ihre Knie kräftigen sollen. Treppensteigen auf dem Stepper, wiederholtes Aufstehen vom Stuhl, seitliche Bewegung gegen den Widerstand eines Therabandes. Der Mann in der Gruppe, Heiko Göcking, ist erst 43 Jahre alt, leidet aber schon seit Jahren unter heftigen Knieschmerzen. Die Diagnose des Orthopäden: Arthrose vierten Grades. Die Perspektive: ein Gelenkersatz. Für den Krankenpfleger keine Option, denn es kann sein, dass solche sogenannten Knieendoprothesen nach 10 bis 15 Jahren ausgetauscht werden müssen.
Ich habe mir sagen lassen von Fachleuten, dass ein künstliches Kniegelenk eine gewisse Anzahl von Jahren hält, dass es eine gewisse Anzahl von Möglichkeiten gibt, die wieder neu einzusetzen. Und dann habe ich mir das halt durchgerechnet. Und ich wollte nicht so früh schon Prothesen drin haben.
Er wechselte den Arzt. Der schickte ihn in eine Physiopraxis, die ein neues Programm anbietet, GLAD. GLAD steht für Gutes Leben mit Arthrose in Deutschland. Entwickelt wurde das Programm vor gut 10 Jahren in Dänemark. Dort haben mittlerweile mehr als 60.000 Menschen daran teilgenommen. Weltweit sind es bislang mehr als 110.000. Das Ziel, sagt Andreas Glaubitz, der GLAD in Deutschland zum Durchbruch verhelfen will, Physiotherapie soll auch hier besser und nachhaltiger wirken.
Wir mit GLAD haben das Rad nicht neu erfunden, sondern wir sorgen mit GLAD dafür, dass die einfachen Übungen, von denen wir seit Jahren wissen, dass sie gut funktionieren, auch beim Patienten endlich ankommen und sie dort letzten Endes dann ihre Wirkung entfalten können.
Dieser Anspruch lässt sich mittlerweile mit Zahlen belegen. Unter den dänischen Teilnehmern hatten 28% der Knie- und 21% der Hüftpatienten nach 3 Monaten weniger Schmerzen. Entsprechend sank der Konsum von Schmerzmitteln. Die Lebensqualität stieg und zwar langfristig. In Deutschland gibt es bislang keine klar definierten Therapiestandards und auch keine Zahlen zur Wirksamkeit physiotherapeutischer Behandlung. Nicht nur die wissenschaftliche Herangehensweise ist in Dänemark anders, auch das Behandlungskonzept unterscheidet sich deutlich von deutschen Standards. Während klassische Physiotherapietermine hierzulande in der Regel nur 15 bis 20 Minuten dauern, besteht das GLAD-Programm aus Einzel- und Gruppenstunden, jeweils 1 Stunde lang. Hinzu kommen 2 Termine, bei denen die Patientinnen und Patienten mehr über ihre Krankheit erfahren und lernen, was sie selbst tun können. Begleitet wird das Trainingsprogramm von ausführlichen Fragebögen und kleinen Leistungstests, um Beschwerden und Fitness der Teilnehmenden vor und nach dem Programm zu erheben, erklärt Andreas Glaubitz.
Alle Therapeuten tun das einheitlich mit fertig konstruierten Materialien, die auch auf einem evidenzbasierten Status letzten Endes entwickelt wurden, international gleich aufgesetzt sind, nur in die jeweilige Landessprache übersetzt. Das heißt, alle Nationen arbeiten mit den gleichen Schulungsinformationen, mit den gleichen Präsentationen und auch mit den gleichen Trainingsprogrammen, die inhaltlich standardisiert sind, um somit eine Vergleichbarkeit auch in der Therapie auch gegenüber von anderen Therapieoptionen darstellen zu können.
GLAD ist in Deutschland bislang nur für Versicherte der Barmer Krankenkasse in Nordrhein-Westfalen und 8 kleinerer Betriebskrankenkassen zugänglich als Pilotprojekt. Christian Kopko, Physiotherapeut und Professor für Therapiewissenschaft an der Technischen Universität in Cottbus-Senftenberg, begleitet das Projekt in Deutschland wissenschaftlich. Es könnte die Versorgung von Patientinnen und Patienten nachhaltig verbessern, sagt er.
Die Idee dahinter ist, dass ein Arzt, eine Ärztin, die das verordnet, dann auch weiß, was dann dort erbracht wird in der Therapie. Das ist mitnichten so, wenn Krankengymnastik beispielsweise verordnet wird, da weiß man nicht, was passiert ist in der Therapie. Das kann auch irgendwie 3 Übungen gewesen sein, die am Ziel vorbei waren. Das verhindert GLAD in Anführungszeichen in dem Sinne, dass einfach standardisiert ist, was in der Therapie erbracht wird und damit auch eine hohe Qualität verlässlich zugesichert werden kann.
Das Ziel ist eine gestärkte Muskulatur, die das Kniegelenk entlastet, dadurch zu weniger Schmerzen führt und in manchen Fällen die Knie-OP hinausschiebt oder gar ganz überflüssig macht.
Für mich war das, was im GLED-Programm wichtig war, zu sehen, dass da einfach noch mal ein bisschen Aufklärung über die Krankheit gelaufen ist oder über die Erkrankung, was das bedeutet, ne? Dass man nicht sofort schneiden muss, dass es bedeutet, man kann sich bewegen in einem bestimmten Rahmen, ja? Das heißt, ich kann es besser einschätzen.
Joggen, das hat der Krankenpfleger mittlerweile akzeptiert, geht nur noch ein paar Minuten auf einer weichen Matte zum Aufwärmen für seinen Kampfsport, den er mittlerweile betreibt. Aber lange Spaziergänge kann er wieder ohne Probleme bewältigen. Vor allem, wenn er seine Beine vorher gut dehnt. Künstliche Kniegelenke sind für ihn deshalb bis auf Weiteres kein Thema mehr.
Ein international schon ziemlich erfolgreiches Versorgungskonzept wird in Deutschland im Rahmen eines Pilotprojekts getestet, auch um das Berufsbild der Physiotherapie zu stärken. Auf neuen Smartphones sind oft jede Menge Apps vorinstalliert, die niemand benötigt und die sich zudem nicht so ohne weiteres entfernen lassen. Und dann leben etliche Nutzer auch noch ihren Sammeltrieb aus. So landen nach und nach Dutzende weitere Apps auf dem Phone, wobei viele von denen früher oder später vor sich hin dämmern, weil sie in Vergessenheit geraten. Aus den Augen, aus dem Sinn, aber nicht aus dem Speicher. Auch ungenutzte Apps belegen natürlich Speicherplatz. Kann sich lohnen, da mal aufzuräumen. Quarks-Autorin Birgit Amrin mit Tipps.
Ich habe eine App für das Wetter, habe eine App für die Bank, habe jetzt bald alle Tassen mit einer App im Schrank. Ich habe eine App für die Zeitung, habe eine App für mein Buch. Morgen kommt eine App zu Besuch. Eine App.
Jeder Deutsche hat im Durchschnitt 31 Apps auf dem Smartphone selbst installiert. Dazu kommen noch die Apps, die bereits beim Kauf vorinstalliert sind, wie Taschenrechner, Kalender oder Wetter-App. Jonas Bickelmann, Leiter der Redaktion Mobilsicher, einer unabhängigen Infoplattform rund um das Handy, rät zum Ausmisten.
Ich kann da eigentlich nur empfehlen zu schauen, was habe ich denn in den letzten Monaten überhaupt verwendet? Bisschen wie beim Kleiderschrank. Was habe ich denn wirklich angezogen und was werde ich vielleicht irgendwann noch anziehen? Und dann merkt man ja eigentlich schon meistens, ich brauche nur 2 oder 3 oder 4 Hosen und vielleicht auch nur ein paar Apps und vor allem nur eine App für jeden Zweck.
Das Wort App ist eine Kurzform für das englische Wort Application, zu Deutsch Applikation, ein Fachbegriff für Anwendungssoftware. Wenn auf dem Smartphone viele Apps sind, macht das nicht nur die Bedienung unübersichtlich, sie belegen auch wertvollen Speicherplatz. Und sie können zum Sicherheitsrisiko werden, weil sie unsere Daten abgreifen. Ein typisches Beispiel ist Wintet, eine beliebte App mit über 50 Millionen Downloads.
Das ist eine App, um Secondhand-Kleidung zu verkaufen. Und die kann zum Beispiel auf den Standort zugreifen oder Bilder und Videos aufnehmen. Das macht vielleicht auch Sinn bei einer App, die zum Shopping dient oder wo man seinen Standort tatsächlich braucht.
Darüber hinaus kann sie aber unter anderem auch unsere Netzwerkverbindungen abrufen und SD-Karteninhalte lesen, ändern und löschen. Alles ohne unsere Zustimmung vorher einholen zu müssen.
Natürlich will die App alle möglichen Auswertungen machen, um zu sehen, wie sie mehr verkaufen kann, wie sie Werbung gezielt ausspielen kann. Und dafür arbeitet so eine App, genauso wie viele andere, mit verschiedenen Dienstleistern zusammen, die bei der Auswertung dieser Daten helfen. Das ist etwa Amazon, Facebook oder Google oder auch kleinere Anbieter, die man vielleicht nicht kennt, wie Adjust, InMobi und andere weitere Namen.
So werden unsere Daten weitergereicht, damit uns am Ende maßgeschneiderte Werbung ausgespielt werden kann. Wer das nicht möchte, hat die Möglichkeit, sich in den App-Stores oder auf dem App-Checker von mobilsicher.de zu informieren, welche Daten abgelesen und an wen sie weitergereicht werden. Man kann dann in den Einstellungen den Zugriff beschränken oder die App gleich ganz löschen. Doch inwieweit kann das Smartphone beim Löschen Schaden nehmen?
Dass durch das Deinstallieren von einzelnen Apps die Funktion beeinträchtigt wird, kommt nur ganz selten vor. Wenn, dann werden die Hersteller da auch nochmal eine Warnmeldung eingebaut haben. Ich würde mir da keine großen Sorgen machen. Apps sind ja immer über das System drauf installiert. Also die zentralen Systemfunktionen, das sind keine Apps und die kann man auch nicht deinstallieren.
Am besten ist, man installiert erst gar nicht so viele Apps. Doch wie findet man die richtigen für sich? Das Angebot ist riesig. Rund 3,5 Millionen Apps bietet alleine der Google Play Store an. Jonas Bickelmann rät, bei der Auswahl ruhig auch mal Geld in die Hand zu nehmen.
Viele Leute wollen immer Gratis-Apps haben und es gibt ja sehr viele Gratis-Apps. Oft zahlt man damit seinen Daten, also dass die Nutzerdaten ausgewertet werden, um Werbeeinblendungen auszuspielen. Deshalb finden wir es gar nicht so schlecht, wenn man für die Apps Geld ausgibt. Die meisten Apps kosten ja auch nur 2-3 Euro und dann hat man oft bessere Funktionen und die Daten werden nicht für diese Werbezwecke verwendet normalerweise.
Wer mit den Apps zufrieden ist, sollte sie regelmäßig aktualisieren. Die Updates helfen, dass die Programme lange gut funktionieren und man von den neuen Anwendungen profitiert. Aktualisieren kann man automatisch und manuell direkt in den App Stores oder je nach Hersteller in den Einstellungen des Smartphones. Mobile Apps sind ein Milliardenmarkt und ständig kommen neue heraus, die davon profitieren wollen.
Ich würde nicht empfehlen, jeden Trend mitzugehen, sondern wenn die App für ihre Zwecke funktioniert, dann funktioniert sie auch erstmal weiter. Natürlich gibt es neue Entwicklungen und es spricht auch gar nicht so viel dagegen, das mal auszuprobieren, aber man neigt da so ein bisschen zum Ansammeln von immer neuen Apps.
Und genau das sollten wir vermeiden. Deshalb mit Bedacht die passenden Apps auswählen und wenn wir sie nicht mehr verwenden, einfach wieder löschen.
Auch Smartphones müssen mal aufgeräumt werden, also einfach mal die App-Sammlung ausmisten. Wer Post von irgendeiner Behörde im Briefkasten hat, kann sich oft auf eine Reise in sprachliches Abenteuerland gefasst machen. Vorsichtig formuliert, es handelt sich um ein Schreiben, das nicht immer so ganz verständlich ist. Wie so viele Briefe von Ämtern oder Banken oder Versicherungen mit Endlossätzen, reichlich unbekannten Wörtern und so weiter und so fort. Mit der Alltagssprache der meisten Menschen hat das wenig zu tun. Es scheint fast so, als sei den Absendern daran gelegen, nicht verstanden zu werden. Dabei müssen alle Bürgerinnen und Bürger zumindest eine Chance haben, die Texte nachzuvollziehen. Doch damit kann die Realität oft nicht dienen. Warum ist das so, dass in offiziellen Briefen häufig Fachchinesisch statt Klartext drinsteht? Quarks-Autorin Dorothee Machay über die Schwierigkeiten und die Möglichkeiten, Schreiben allgemeinverständlich zu formulieren.
Irgendwann landen sie bei jedem auf dem Tisch. Briefe von Ämtern, Energieversorgern, Versicherungen oder Mobilfunkanbietern. Sie sind oft mehrere Seiten lang und schwer zu verstehen. Sie wimmeln nur so von Fachbegriffen oder Wortungetümen. Die Sätze sind lang, mit Einschüben und Paragraphen gespickt und ein Hauptwort reiht sich ans nächste. So heißt es in einem Versicherungsschreiben zum Beispiel:
Die Versicherung wird nicht zum Datum der Veräußerung beendet, sondern zum Ab- oder Ummeldetermin oder zum Ende der Nachhaftungsfrist von einem Monat.
Seitenlange Briefe in diesem Stil sind nicht nur schwer verständlich, sie verunsichern Bürgerinnen und Bürger auch oft.
Schon alleine die Fülle an Informationen ist es, die einige VerbraucherInnen abschreckt, sich mit diesem großen Dokument zu befassen.
Das sagt Michelle Schüler-Holstein. Sie ist Leiterin der Verbraucherzentrale in Wuppertal.
Es gibt diese Fälle, die haben einfach Angst. Da steht so viel drauf. Dann vielleicht auch noch viele Zahlen und Zinsen, Steuern und so weiter. Und dann sind einige Verbraucher doch abgeschreckt. Und das Problem ist dann leider, dass Verbraucher auch Fristen versäumen. Zum Beispiel Widerrufsfristen, Kündigungsmöglichkeiten oder wann gezahlt werden muss.
Michelle Schüler-Holstein sieht ein klares Machtgefälle zwischen denen, die die Briefe verschicken und denen, die sie bekommen.
Wenn wir uns eine Waage vorstellen, der mächtige Anbieter und der kleine Verbraucher, der dann doch recht schutzlos dem ausgeliefert ist.
Dabei hat die Beraterin sogar Verständnis dafür, dass die Anbieter in ihren Briefen viele Informationen unterbringen wollen und sogar müssen.
Also es ist ja zum Teil ein Dilemma. Die Informationen, die gegeben werden müssen und die Übersichtlichkeit, das kommt zum Teil nicht so überein.
Ihre Kollegin Ute Helferich ergänzt:
Es ist echt so ein Drahtseilakt, etwas juristisch einwandfrei zu erklären, aber gleichzeitig verständlich.
Doch Sprachwissenschaftler sind davon überzeugt, das geht, wenn man ein paar Grundlagen beachtet. Unter anderem:
Fachbegriffe vermeiden oder zumindest erklären. Allgemein gebräuchliche und kurze Wörter benutzen. kurze Sätze mit einzelnen Aussagen formulieren. Verben statt Substantive nehmen. Aktiv statt passiv schreiben. Auf eine klare Struktur und Gliederung achten. Grafische Elemente einbauen.
So lassen sich zum Beispiel schon allein mit Pfeilen zeitliche Abfolgen viel klarer darstellen. Denn das Ziel sollte doch sein, jeder sollte die Briefe verstehen, die er von Energieversorgern, Versicherungen oder Ämtern zugeschickt bekommt und damit nicht erst zu einer Beratungsstelle gehen müssen. Für die Berater ist es übrigens auch gar nicht immer so einfach, allen Klienten Fachbegriffe verständlich zu erklären. Die Verbraucherzentrale hat deshalb im Rahmen des Projekts Verbraucher stärken im Quartier ein Wörterbuch der Verbraucherbegriffe entwickelt. Ein kleines Heft mit über 300 Begriffen, die in leichter Sprache für jeden verständlich erklärt werden. Ute Helferich hat an dem Wörterbuch mitgearbeitet.
Ursprünglich war das tatsächlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die anderen Akteure vor Ort, also Sozialämter, Arbeitslosenberatung, Kirchengemeinden teilweise, die Schuldnerberatung anbieten und so weiter. Die haben sich an uns gewendet und haben gesagt, könnt ihr nicht irgendwas mal entwickeln, dass wir den Menschen quasi die Schreiben auch erklären können. Und dann haben wir begonnen, erstmal mit einem kleinen Glossar und das wurde immer größer und größer.
Im Wörterbuch der Verbraucherbegriffe werden Wörter wie Grundversorgung, Energiesperre, Kulanz oder Dispokredit erklärt und Unterschiede verdeutlicht, beispielsweise zwischen Mahnung und Mahnbescheid. Die Rückmeldungen zu dem Wörterbuch sind sehr gut, nicht nur von den Beratern. Auch Verbraucherinnen und Verbraucher nehmen es sich mit nach Hause und nutzen es als kleines Nachschlagewerk. Ute Helferich beobachtet, dass gerade an vielen Stellen versucht wird, Texte zu verbessern und verständlicher zu machen.
Auch wir haben ja als Verbraucherzentralen Internettexte und gucken uns die Texte an, ob die wirklich so gut verständlich sind. Und es gibt mittlerweile auch bei uns ganz viele Texte schon, gerade im Energiebereich, im Inkassobereich, Telekommunikationsbereich. Die werden gerade in die Hand genommen und geguckt, wie verständlich sind die und die werden peu à peu jetzt gerade alle übersetzt. Und wenn man sich Internetseiten auch von Behörden, von Ministerien und so weiter anguckt, die gehen gerade alle hin und nehmen ihre Texte in die Hand und überarbeiten die nochmal. Und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung.
Es tut sich was, aber selbstverständlich ist Klartext statt Behördendeutsch noch lange nicht. Genau darüber werden wir morgen ausführlich sprechen. Zu Gast dann die Sprachwissenschaftlerin Dr. Christine Moers vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim.
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
Auch Verwaltungssprache sollte verständlich sein. Morgen unser Gesprächsthema. Sie können sich am Gespräch gerne beteiligen, auch jetzt schon. Dafür gibt's unseren AB, unseren Anrufbeantworter, die Nummer 0800 5678 554. Bei welchem Schreiben haben Sie zuletzt nur Bahnhof verstanden? Wo ist mehr sprachlicher Klartext überfällig? Bei Schreiben von Behörden und Ämtern, bei Energieversorgern, Versicherern, wo auch immer. Und ist es überhaupt möglich, solche Texte für alle verständlich zu verfassen? Ihre Antworten können Sie ab sofort auf den Quarks AB sprechen. 0800 5678 554. Ihre Mails erreichen uns auch quarks@wdr.de. Vitamine per Infusion direkt ins Blut, zusammengestellt je nach Bedarf, vielleicht schöne Haut, vielleicht zur Erkältungsabwehr, soll alles machbar sein, verabreicht aber nicht im Krankenhaus, sondern in einer sogenannten Drip-Bar, Vitamincocktails in die Vene. Thema in der zweiten Quarks-Stunde.
WDR 5 Quarks, Wissenschaft und mehr.
Mit Franz Hansel, ich grüße Sie. In Deutschland wird fast jedes 10. Kind zu früh geboren, davon viele mit einem Gewicht von weniger als 1500 Gramm. Frühgeborene bedürfen hochqualifizierter medizinischer Versorgung und Pflege durch spezialisierte Fachärzte. Und oftmals spielen sich regelrechte Dramen ab. Aber es sind in vielen Fällen Dramen mit gutem Ausgang. Und später, welche Folgen hat der Start ins Leben als Frühchen? Wie geht es Ihnen, wenn Sie erwachsen sind? Antworten in dieser Quarkstunde. Wir starten mit Fotosessions, genau genommen mit ganz vielen, denn da kommt ja kaum jemand dran vorbei. Die Fotos auf dem Handy, selbst gemacht oder zugeschickt, die Fotogalerien im Netz, aktuell die Fotos auf den Europawahlplakaten, Fotos überall. Und es kommt vor, dass manche Fotos tatsächlich lange Zeit im Kopf hängen bleiben. Nur dran denken und zack, hat man sie vor Augen. Warum Fotos so nachhaltig wirken können, das ordnet Alexandra Rank aus dem Quarks-Team ein. Alex, warum können Bilder so lange präsent bleiben?
Na, das liegt daran, wie das Gehirn Bilder verarbeitet. Zum einen gelangen Bilder als Info unfassbar schnell in unser Gehirn. Viel schneller, als wenn wir diese Info als Bedeutung lesen würden. Auch wo die Info im Gehirn ankommt, spielt eine Rolle. Das ist in einer Region, die für Emotionen zuständig ist. Und beides hat zur Folge, dass wir ja auf Fotos sehr emotional reagieren können. Allerdings muss ein Foto unsere Aufmerksamkeit aber auch erstmal erregen. Das ist die Voraussetzung. Also nicht alles, was wir sehen, nehmen wir auch wirklich bewusst wahr.
Also wenn wir in Gedanken sind, dann reagieren wir nicht wirklich auf ein Foto?
Ja, zum Beispiel. Oder weil wir gestresst sind und so einen Tunnelblick haben. Wir müssen aber auch gar nicht in so einer Situation sein. Also wir sehen einfach ständig so viel, dass wir immer nur einen Teil im Fokus haben. Das Max-Planck-Institut schreibt, dass wir für mehr als 99% der Informationen, die wir sehen, quasi blind sind, weil wir eben wirklich nur auf einen kleinen Bruchteil überhaupt unsere Aufmerksamkeit richten können.
Aber wenn wir konzentriert im Hier und Jetzt sind, ein Foto bewusst irgendwo im öffentlichen Raum sehen oder gerade bei Social Media unterwegs sind. Wie lange dauert es, bis diese entsprechende Info dann im Gehirn auch andockt?
Das findet unmittelbar statt. Also wir müssen ein Foto noch nicht mal für eine Sekunde lang anschauen, um zu erfassen, was darauf zu sehen ist. Dazu reicht gerade mal ein Zehntel einer Sekunde aus. Und es geht sogar noch viel schneller. Also eine Studie zeigte, dass das Gehirn sogar Bilder identifizieren kann, die gerade mal 13 Millisekunden zu sehen waren. Das entspricht quasi 75 Bildern pro Sekunde.
Das ist heftig, wenn das Gehirn auf Rekordkurs ist.
Ja, wobei, also diese 13 Millisekunden, die werden oft erwähnt, wenn es um das Thema geht, wie schnell wir erfassen, was auf einem Foto zu sehen ist. Man muss dazu aber auch sagen, dass das wie so eine Art, ja, ich sag mal, Laborsituation gewesen ist. Also die Forschenden schreiben selbst, dass die Probanden darin ja wohl eine gewisse Übung bekommen hätten und damit sehr, sehr schnell das zu erfassen, was ihnen gezeigt wurde. Aber es zeigt die Dimensionen trotzdem ganz gut. Und auch wenn wir im realen Leben jetzt nicht ganz so rasend schnell reagieren, ist das trotzdem wirklich eine sehr schnelle und unmittelbare Reaktion. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sowas lesen würden wie ein Hundewelpe mit braunem Fell spielt mit einem Ball, dann dauert das viel länger, als diesen tapsigen Hund oder dieses tapsige süße Hundebaby auf einem Foto zu sehen. Diese Info als Bild, die kann unser Gehirn viel schneller verarbeiten und durch diese Geschwindigkeit können wir halt auch unmittelbar emotional darauf reagieren.
Wir reagieren also fixer. Aber wie kommt es zu den Emotionen, die ein Foto auslösen kann?
Na, das Sehen gilt ja als der wichtigste Sinn, wenn es darum geht, unsere Umgebung wahrzunehmen. Und entsprechend intensiv berührt uns das auch, was wir sehen. Das gilt vor allem, wenn uns das Thema prinzipiell vertraut ist, beziehungsweise auch, wenn wir darauf etwas Neues sehen oder wenn das mehrdeutig ist, was wir sehen. Wenn es real ist, das ist auch ein Faktor. Also heißt, dass das Hundebaby nicht künstlerisch verfremdet wurde, sondern dass es so aussieht, wie es in Wirklichkeit aussieht. Und Fotos berühren uns auch, wenn wir darauf die Emotionen anderer Menschen sehen, also deren Mimik.
In diesen Fällen reagieren wir ja selber emotional.
Genau, und das liegt daran, ja, dass wenn in unserem Gehirn die Infos zu einem Bild ankommen, auch die Amygdala reagiert. Das ist ein Bereich, der Emotionen verarbeitet. Das ist evolutionsgeschichtlich schon ein sehr alter Teil unseres Gehirns. Und besonders intensiv reagieren wir zum Beispiel, wenn es um Bedrohung, Angst oder Schmerz als negative Emotionen geht. Also heißt, wir können auf Fotos auch körperlich reagieren, zum Beispiel indem wir anfangen zu schwitzen. Wobei wir natürlich nicht nur negativ auf Fotos reagieren, sondern auch positiv. Also egal, ob wir durch ein altes Fotoalbum blättern oder auf dem Smartphone mal durch die Bilder scrollen, da kommen wahrscheinlich direkt ziemlich viele schöne Erinnerungen hoch. Und spannend ist auch, diese Emotionen, die wir dann spüren, die verstärken dann auch nochmal unsere Erinnerung. Also die wird dadurch dann auch nochmal intensiver.
Und wenn ja auf unterschiedlichen Wegen auch immer wieder Naturfotos präsentiert, wie reagieren wir auf die?
Oh, die tun uns gut. Das zeigte zum Beispiel eine Überblicksarbeit, in der untersucht wurde, wie Menschen auf Bilder von Landschaften reagieren. Das Ergebnis, wir erholen und entspannen uns, auch wenn wir jetzt Berge, Felder, Wälder oder Gewässer nur auf einem Foto sehen. Das beruhigt und das führte bei den Probanden zu mehr Entspannung als der Blick auf ein Städtepanorama.
Wir gehen richtig die Skala durch. Was ist mit Tierbildern?
Die sorgen für eine ganze Bandbreite an Emotionen. Also die können Ekel auslösen oder auch Angst, zeigte eine Studie. Andererseits können Porträts von Tieren auch dazu führen, dass wir uns ja emotional verbunden fühlen. Das ist das Ergebnis einer Studie, in der untersucht wurde, ob Tierfotos uns emotional berühren. Da ging es darum, inwieweit Tierfotos im Naturschutz eine Rolle spielen können. Dass wir so unterschiedlich auf Fotos reagieren können. Das betrifft jetzt aber nicht nur Tierfotos, sondern Fotos generell. Und das hängt natürlich auch davon ab, ja, was wir prinzipiell mit dem Thema verbinden, ob das jetzt positiv besetzt ist oder negativ.
Wenn Fotos so starke Emotionen hervorrufen können, was heißt das denn mit Blick auf technisch veränderte Fotos, die vielleicht sogar richtig manipuliert worden sind oder auf Fotos, die mit Hilfe ja von künstlicher Intelligenz entstanden sind?
Tja, das ist ein Problem, ne? Technisch veränderte bzw. manipulierte Fotos sind oft ja gar nicht als solche zu erkennen. Und
massenhaft unterwegs.
Genau, ne? Und die Technik wird ja auch immer besser. Also sprich, in Zukunft wird es wohl noch schwieriger werden, das zu erkennen. Also das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass es vielleicht gar nicht so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und das gilt aber auch bei Fotos, die nicht manipuliert sind. Also die zeigen ja oft auch nur einen Ausschnitt. Es kann also auch ganz anders wirken, als die Gesamtsituation wirklich war. Und das ist vor allem ein Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel Nachrichten mal nur so schnell überfliegen. Da hat ein Foto ja eine sehr große Wirkung und das kann damit auch Behauptungen untermauern oder so eine Art Pseudobeweise liefern. Denn ein Foto verstärkt das, was wir lesen, auch wenn das Foto inhaltlich vielleicht gar nicht dazu passt oder sogar falsch ist.
Fotos sind allgegenwärtig, sind überall und können eine enorme Wirkung haben. Da mischt das menschliche Gehirn dann ordentlich mit. Quarks-Autorin Alex Rank hat über die Macht der Bilder informiert. Ich danke dir.
Gerne.
Normalerweise dauert eine Schwangerschaft etwa 40 Wochen. Wenn ein Baby vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren wird, dann ist es ein sogenanntes Frühgeborenes. Die meisten Frühgeborenen wiegen bei ihrer Geburt weniger als 2.500 Gramm. In seltenen Fällen erreichen die Kinder anfangs kaum 1.000 Gramm. Dann spricht man von Extremfrühchen. Sie werden in der Regel vor der 29. Schwangerschaftswoche geboren. Ja, nüchterne Zahlen, aber dahinter verbergen sich zum Teil unfassbare Lebensgeschichten mit meist zahlreichen Beteiligten.
WDR 5 Quarks. Hintergrund.
Eine Geburt kann der Mutter sehr, sehr viel Kraft abverlangen, kombiniert mit extremen Schmerzen. Von wegen schönster Tag im Leben, der wird erst später in der Reflexion beglückend. Ein Geburtsdatum kann aber auch bedrückend sein, wenn es nämlich weit vor dem eigentlich Ausgerechneten liegt. Dann ist eine Handvoll Leben abhängig von den Möglichkeiten der Hochleistungsmedizin. Und deshalb überleben auch immer mehr und immer kleinere Kinder ihre frühe Geburt. Aber wie geht's dann für die ehemals Frühgeborenen weiter im Leben? Quarks-Autorin Regina Hauch hat unter anderem mit Lukas und seiner Mutter gesprochen.
Sieben bis 8% aller Kinder in Deutschland werden zu früh geboren. Also vor der 37. Schwangerschaftswoche. Die Überlebensgrenze liegt heute bei circa 22 Wochen. Noch in den 1960er Jahren starben 9 von 10 Frühgeborenen, die weniger als 1.500 Gramm wogen. Heute überleben selbst von den allerkleinsten Frühgeborenen 60 bis 80%, dank Hightech-Medizin und besserer Pflege. Ärzte und Pflegende versuchen heutzutage, die Kinder immer gemeinsam zu versorgen, so dass sie möglichst wenig gestört werden. Und Eltern sind heute von Anfang an in die Versorgung mit einbezogen, sagt die Neonatologin Britta Hüning, die an der Essener Uniklinik die Entwicklungsneurologie und sozialmedizinische Nachsorge leitet.
Ich habe noch meine Ausbildung gemacht, da waren die Eltern, hatten Besuchszeiten. Die kamen 2 Stunden am Tag und danach waren wir auch froh, wenn wir wieder unsere Ruhe hatten, so sage ich jetzt mal überspitzt. Heutzutage ist es wirklich so, wir versuchen die Eltern als Teammitglied anzuerkennen und wirklich als die Person, die die Entwicklung und ihr Kind am besten kennen.
Anders als damals werden die Eltern heute unterstützt. Auch bei der Pflege und beim Beziehungsaufbau. Denn viele haben zunächst Angst, ihr winziges Kind zu berühren.
Man kommt als Mutter und steht da am Inkubator und die Glaswand ist dazwischen. Dann ist es total toll, wenn die Schwester sagt, boah, der hat aber einen kräftigen Tritt. Haben Sie das nicht auch schon im Bauch gemerkt? Und schon ist die Verbindung da. Das sind einfache Dinge, einfache Sätze, die sehr viel bewirken können.
All dies hilft zu überleben. Es bleiben dennoch Risiken. Insbesondere das Gehirn kann durch die Zeit im Brutkasten Schaden nehmen, sagt Britta Hüning.
Denn wir müssen uns vorstellen, dass das besonders im letzten Drittel der Schwangerschaft sich sehr stark entwickelt. Und das muss jetzt unter völlig anderen Bedingungen stattfinden. Nämlich, das Kind ist äußeren Reizen ausgesetzt, das ist der Schwerkraft ausgesetzt, das hat Lärm, das hat andere Nährstoffe, als es der Fall gewesen wäre, wenn das Kind weiter im Bauch geblieben wäre. Und das kann dazu führen, dass das Gehirn sich anders entwickelt. Das sehen wir im Ultraschall, das sehen wir aber auch, wenn wir eine Kernspintomographie machen, ungefähr um den Zeitpunkt, wo das Baby normalerweise geboren wäre. Da sehen wir, dass das Gehirn einfach anders aussieht.
Viele der sehr Frühgeborenen erleiden in den ersten Wochen im Inkubator auch Hirnblutungen, die zu Bewegungsstörungen und zu geistigen Einschränkungen führen können. Viele dieser Kinder entwickeln sich in der Folge langsamer. Während Reifgeborene durchschnittlich einen IQ von 100 haben, haben die sehr Frühgeborenen im Durchschnitt einen IQ von 88. Viele leiden später unter Konzentrationsstörungen. Sie sind kleiner und zarter, introvertiert, fangen später an zu laufen und zu sprechen. So wie Lukas Mader. Geistig eingeschränkt ist er nicht. Im Gegenteil. Doch als er 2 Jahre alt ist, wird bei ihm eine Zerebralparese, eine Hirnschädigung, diagnostiziert, die zu Bewegungseinschränkungen führt. Er werde immer fremde Hilfe benötigen, sagen die Ärzte. Lukas Glück? Die Eltern, die alles daran setzen, ihn zu fördern.
Lukas hatte, als er dann 6 oder 7 war, bis zu 7 Therapien pro Woche. Nachmittags zum Spielen mit Kindern ging zum Teil nicht, weil nach dem Kindergarten waren dann die Therapien, Physiotherapie, Ergotherapie, Reittherapie, Schwimmtherapie, Musiktherapie und Eltern sein, Mama sein im klassischen Sinn, das wurde uns geraubt.
Das stramme Förderprogramm. Die ständige Wachsamkeit seiner Eltern hätten Lukas auch seine Kindheit rauben können. Zum Glück ist das nicht passiert. Lukas?
Die Kindheit war schon schön und ich sag mal gerade auch diese Reitgeschichte, das ist was, woran ich immer sehr, sehr gerne zurückdenke. Damals habe ich es auch nicht als Reittherapie gesehen. Das ist dann erst Jahre später rausgekommen, dass es quasi eine Therapiestunde war. Aber für mich war das immer so, ja, wir durften 2-mal die Woche auf den Reiterhof und auf dem Pony reiten.
Die Eltern erkämpfen für Lukas einen Platz in der Regelschule, Handgriffe in der Schultoilette, einen Trolley-Rucksack auf Rollen und auf dem Gymnasium mehr Zeit bei Prüfungen. Ein Vollzeitjob fast. Doch was wird aus Kindern, deren Eltern nicht so beharrlich sind? Britta Hüning weiß es ziemlich gut, denn sie begleitet ihre Patienten bis ins Schulalter.
Wenn ich Richtung Schulalter gehe, dann muss ich auf einmal Dinge tun, wo ich keine Lust zu habe. Ja, dann brauche ich ein gewisses Maß an Selbstregulation, um das auszuhalten. Ich muss mich auf einmal konzentrieren. All diese Dinge sind vorher nicht relevant. Diesen Satz hören wir häufig, das wächst sich aus und das Gegenteil ist der Fall.
Im Schnitt sitzen heute in jeder Klasse Frühgeborene. Doch das Schulsystem ist nicht auf sie vorbereitet, sagt Britta Hüning.
Was ich hier aus meiner Ambulanz mitbekomme, wenn ich mit Eltern spreche, dass die Lehrer nicht so recht wissen, wie sollen sie mit diesen Kindern umgehen. Und auf der anderen Seite viele Eltern aber auch gar nicht sagen, dass ihr Kind frühgeboren war, weil sie das gerne abhaken würden oder weil sie befürchten, das Kind wird dann in eine Schublade gesteckt.
So kommt es, dass viele ehemalige Frühchen in der Schule unbemerkt untergehen.
Die sitzen da ganz fein und machen keinen Ärger und laufen nicht rum und schreien nicht, aber die schalten zwischendrin ab, weil die einfach Schwierigkeiten haben, die Aufmerksamkeit lange aufrechtzuerhalten, zu fokussieren. Das heißt, Lehrer können unter Umständen über Wochen nicht mitbekommen, was da für Lernrückstände auflaufen.
Da immer mehr sehr Frühgeborene ins Erwachsenenalter kommen, zeigen neue Studien, die Probleme gehen weiter. Neue kommen hinzu.
Wir lernen metabolisches Syndrom, also einen erhöhten Blutdruck, erhöhte Fettwerte, Schlaganfallrisiko, solche Dinge, dass die bei den ehemaligen Frühgeborenen wahrscheinlich 10 Jahre vorher auftreten.
So wenig wie das Schulsystem, so wenig ist auch die Erwachsenenmedizin auf die Probleme der Frühgeborenen eingerichtet. Ärzte müssten eigentlich ihre Patienten regelmäßig nach ihrem Geburtsverlauf fragen, sagt Britta Hüning. Und sie müssten viel mehr über die besonderen Probleme von sehr Frühgeborenen wissen. Denn Frühchen bleibt man sein Leben lang. Der Entwicklungspsychologe Dieter Wolke will dieses Wissen liefern. Er verfolgt mit seinem Team eine Gruppe von Frühgeborenen, die Mitte der 1980er Jahre in Südbayern vor der 32. Woche geboren wurden. Mittlerweile sind die ehemaligen Frühchen Ende 30.
Zerebralparesen gehen nicht einfach weg. Die Ungeschicklichkeit bleibt auch häufiger noch bis zum Erwachsenenalter, aber die meisten Erwachsenen können damit umgehen. Aber für die kognitive Entwicklung finden wir das nicht. Ja, also Ärzte reden über Entwicklungsverzögerung. Wir haben gefunden, es ist keine Verzögerung, sondern die haben die gleichen Auffälligkeiten auch noch im Erwachsenenalter. Die IQ-Unterschiede sind immer noch im Durchschnitt etwa 12 Punkte.
Viel wesentlicher als solche Messwerte ist aber die Frage, was sie für das Leben der Frühgeborenen bedeuten, sagt der Wissenschaftler, der inzwischen im englischen Warwick forscht.
Wie man Lebensaufgaben meistert. Die erste Aufgabe ist, Beziehungen zu bilden. Wir bilden die zuerst zu den Eltern, dann zu Gleichaltrigen und später finden wir Partner, romantische Partner, sexuelle Partner oder haben selbst Kinder. Und dazu gehört eben halt auch, selbstständig zu werden. Und selbstständig zu werden bedeutet, dass man eine Ausbildung hat, Arbeit finden, um selbst Einkommen zu generieren. Ziel ist natürlich, dass wir damit auch glücklich sind, so wie wir zusammenleben, dass wir eine gute Lebensqualität haben.
Lange vermuteten Entwicklungspsychologen, dass die Zeit im Inkubator für immer die Bindungsfähigkeit stören könnte. Aber
die gute Nachricht ist, dass sehr Frühgeborene haben ähnlich gute, vielleicht sogar etwas bessere Beziehungen zu ihren Eltern als Reifgeborene. Und das hat damit zu tun, dass sich viele der Eltern sehr stark um diese Kinder gekümmert haben.
So wie Lukas. Ohne seine Mutter hätte Lukas vielleicht nie Abitur gemacht oder studiert.
Für mich ist es eine sehr, sehr große Bereicherung, dass ich diese enge Verbindung habe, dass ich auch immer zwei Menschen habe, auf die man sich verlassen kann, die da wirklich einen unterstützen.
Bei Lukas' großem Projekt, einer Forschungsreise nach Afrika, um dort Großkatzen zu beobachten. Aber auch im Alltag, wo er wegen seiner Gehbehinderung allzu schnell das Opfer von gewaltbereiten Jugendlichen werden könnte.
Einmal im Monat gehe ich mit ein paar Freunden auf den Stammtisch, und dann bin ich ein bisschen länger weg, bis 11 Uhr oder so. Und wenn ich dann an der S-Bahn stehe, dann kann ich immer jederzeit meine Eltern anrufen und die holen mich dann vorne von der S-Bahn ab.
Beziehungen zu Gleichaltrigen hatte er bisher dagegen immer nur wenige.
Weil ich eben auch nicht auf dem Pausenhof irgendwie mit konnte und Völkerball spielen konnte oder Basketball oder sonstiges. Und dieses energiereiche Rumlaufen, Rumraufen und sonstiges, was man als Kind halt gemacht hat, da habe ich halt nie mitmachen können. Und da war man dann halt sehr, sehr schnell der Außenseiter und war dann schon teilweise recht einsam.
So wie Lukas ergeht es vielen sehr Frühgeborenen, sagt Dieter Wolke. Sie sind introvertierter als der gleichaltrige Durchschnitt und sie ermüden auch schneller. Ausgehen und Freunde treffen, Nächte durchtanzen, das schaffen viele einfach nicht. Sie finden daher auch schwerer Lebenspartner.
Mit 26 Jahren hatten wir bei den Reifgeborenen geschaut, wie viele hatten noch nie Geschlechtsverkehr gehabt. Und das waren 0,8%, weniger als 1%. Bei den sehr Frühgeborenen waren das 28%.
Lukas hatte nie daran gedacht, dass sein Wesen etwas mit seiner frühen Geburt zu tun haben könnte. Bis er einen Vortrag von Dieter Wolke hörte und dann ein weiteres Schlüsselerlebnis hatte.
Als wir dann ein paar Monate später ein Treffen von erwachsenen Frühgeborenen hatten auf einem GMPI-Kongress, ist dann so aufgekommen, ey, die 5, 6 Leute aus ganz Deutschland, die da sitzen, die haben ähnliche oder gleiche Probleme wie ich. Und ich bin nicht alleine mit diesen Herausforderungen. Und das war dann schon so ein Aha-Erlebnis.
Lukas' Mutter setzt sich heute europaweit in einer Stiftung für Frühgeborene und ihre Familien ein. Lukas selbst hat gelernt, mit seinen Einschränkungen gelassen umzugehen und blickt zufrieden auf sein Leben.
Mit der Zeit oder so habe ich es auch einfach akzeptiert, dass es so ist, wie es ist. Genauso wie, dass ich auf dem einen Bein quasi etwas hinke oder das Bein ein bisschen nachziehe. Das gehört einfach mit dazu und da denkt man nicht mehr aktiv drüber nach.
Frühchen kommen winzig, viel zu früh und viel zu leichtgewichtig auf die Welt. Trotzdem gibt es gute Chancen, dass sie mit dem Größerwerden ein größtenteils völlig normales Leben führen können. Wieder ein Portionchen Englisch. Guilty Pleasure steht grob übersetzt für schuldbewusstes Vergnügen, also etwas, das jemandem unangenehm ist, das er oder sie aber trotzdem gerne hat, vielleicht sogar liebt. Ein Guilty Pleasure wird vor anderen meistens nicht thematisiert, weil es einem selbst unangenehm ist oder wenn man zumindest annimmt, dass andere es peinlich finden. Quarks-Autorin Christiane Tova hat sich angeschaut, wie die Wissenschaft Guilty Pleasures Pleasures. So, Christiane, warum können viele nicht einfach dazu stehen, dass sie am liebsten ja Trash gucken? Das tun ja viele, man kann das ja in den Code noch ablesen. Dabei vielleicht sich gerne noch ein Tütchen Chips reinziehen. Könnte doch alles ganz einfach sein.
Ja, ne, könnte man ja sagen, tut ja einfach, eigentlich tut's ja keinem weh. Aber ganz so einfach ist es dann eben nicht, weil ja erstens kollidieren eben doch Dschungelcamp und Junkfood möglicherweise mit dem Bild, das wir von uns selbst haben. Und wenn wir jetzt jemand sein möchten, der Trash-TV toll findet oder der ungesunde Sachen isst, ja, dann passt das natürlich nicht zu dem Anspruch, den wir an uns selbst haben. Und zweitens haben wir auch Angst davor oder es ist uns unangenehm, ja, dass wir vielleicht deswegen weniger gemocht werden und weniger Anerkennung bekommen. Ja, und drittens verbinden viele von uns Genuss, also wenn man eben etwas genießt wie Chips oder wie jetzt die Trash-TV-Sendung sozusagen, ja, verbindet das mit Scham und mit Schuldgefühlen. Und eigentlich ist es blöd. Also es wäre eigentlich viel besser, wir würden zu unseren Vorlieben stehen, dann würden wir auch wirklich sogar noch davon profitieren.
Zur Einstimmung vielleicht noch ein kurzer Überblick. Was sind typische Guilty Pleasures?
Also ganz häufig, ja, sind das Serien oder Reality-TV, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, oder auch andere Filme eben, die in Anführungsstrichen etwas seichteren dann oft. Aber es können auch Bücher oder Bilder sein, also Gemälde, die vielleicht so ein bisschen kitschig sind, wobei das ja Geschmackssache ist, oder auch Junkfood oder Online-Shoppen. Aber im Grunde genommen entscheiden wir ja selbst, ob wir aus unseren Vorlieben Guilty Pleasures machen, weil sobald wir dazu stehen, sind es ja keine mehr.
Du sagst, Menschen fühlen sich deshalb mit einigen ihrer Vorlieben vielleicht nicht gut, weil sie nicht zu dem Bild passen, das sie von sich haben und vielleicht auch vermitteln wollen, ne?
Absolut. Also ich sag's mal ganz plakativ, ne? Wenn jemand sich jetzt als intellektueller Schöngeist sieht, dann passt eben das Dschungelcamp oder der abendliche Burger nicht so gut ins Bild wie der französischer Autorenfilm oder die Avocado Bowl. Und dabei spreche ich jetzt erstmal nicht nur von dem Bild, was wir gern der Öffentlichkeit präsentieren, auch das Bild, was wir dann von uns selbst bekommen. Ne? Das, ja, bekommt dann unter Umständen Kratzer, weil bestimmte Vorlieben als eine Art Makel empfunden werden. Und dazu kommt, ich hatte es eben schon angesprochen, ja, dass viele von uns doch auch grundsätzlich ein Problem damit haben, Dinge einfach mal zu genießen.
Wie kommt das eigentlich?
Das ist schon in der Kindheit angelegt. Also wir bekommen ja schon als Kinder beigebracht, dass Schokolade zwar eigentlich total lecker ist, aber eben auch schlecht für die Zähne. Und ja, dass Videospiele zwar Spaß machen, aber die Augen drunter leiden könnten. Also das heißt, wir lernen, dass Genuss und Schuldgefühle irgendwie zusammengehören, dass sie oft in so einer Kombi ja auftreten. Und das geht so weit, dass Schuldgefühle nicht nur den Genuss begleiten, sondern ihn sogar steigern können. Das hat eine US-amerikanische Studie untersucht. Dabei sollten Menschen eine Süßigkeit essen und währenddessen an eine Situation denken, in der sie etwas falsch gemacht hatten. Und dabei kam wirklich raus, dass es ihnen die Süßigkeit besser schmeckte als denjenigen, die eben solche Gedanken, also solche Schuldgefühle nicht hatten.
Da bin ich jetzt mal auf die Erklärung gespannt.
Ja, es gibt da wirklich eine. Und zwar ist es so, dass da Prozesse im Gehirn eine Rolle spielen könnten. Denn wenn wir schon als Kinder Genuss und Schuld immer zusammen erleben, dann könnte das später auch umgekehrt dazu führen, dass es eben auch andersrum funktioniert, dass wir also, wenn wir Schuldgefühle haben, gleichzeitig auch ja das Genussempfinden verstärkt wird.
Was ja erklären würde, warum Guilty Pleasures so einen Reiz auf uns ausüben. Ja. Genuss ist das Zauberwort.
Ja, und es ist dann eben, ja, so ein bisschen schämen wir uns dafür, aber wir finden es dann eben auch gleichzeitig auch aufregend, ne?
Andererseits gehen etliche gerne auch schon mal in die Offensive und erzählen, ja, dass sie das Dschungelcamp ganz toll finden und am liebsten deutsche Schlager hören.
Das fällt mir auch immer mehr auf. Und dann machen es auch viele ganz geschickt. Und die sagen, ja, die sagen dann jetzt nicht, ich finde das Dschungelcamp total toll, sondern die sagen dann sowas wie, ach, ich weiß ja, dass es irgendwie Trash ist. Ne? Aber auch trotzdem, ich mag es einfach.
Das heißt, es wird konsumiert, gleichzeitig aber auch abgewertet.
Ja, ganz genau. Oder wir rechtfertigen uns auch dafür, indem wir zum Beispiel eine Erklärung mitliefern. Also so nach dem Motto, ne, also das Stück jetzt von Modern Talking oder von Helene Fischer, das erinnert mich an meinen ersten Freund oder meine erste Freundin. Sonst würde ich es mir ja gar nicht anhören, damit eben bloß jemand auf die Idee kommt, dass wir das jetzt ernsthaft gut finden könnten.
Stellen wir uns mal vor, Menschen würden zu den Vorlieben stehen, die vielleicht nicht ihren Ansprüchen an sich selbst genügen, würde also die Guilty Pleasure-Szene dann entzaubert? Und was hätte das für Folgen?
Klar, erstmal würde der Reiz ja wegfallen, also der Reiz des Verbotenen sozusagen, ne? Aber der Vorteil wäre ja, dass man sich auch weniger mit den Schuldgefühlen rumschlagen müsste. Das wäre dann sozusagen Genuss ohne Reue und das könnte sehr entlastend sein und damit wahrscheinlich auch die bessere Variante. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? Aber ganz abgesehen davon, man kann sich ja auch super entspannen, mal beim kitschigen Liebesfilm oder bei einer Klatschzeitschrift, was auch immer. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil dann, dass man sich ganz entspannt zurücklehnen kann und es wirklich genießen kann.
Ja, früher lagen diese Klatschzeitschriften ja immer noch im Wartezimmer beim Arzt, aber die sind kaum noch da. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist vielleicht eine Folge von Corona. Also Gala habe ich schon lange nicht in den Händen gehalten. Sollte ich vielleicht mal das wieder
stimmt.
tun.
Ja, stimmt. Ohne schlechtes Gewissen, ne?
Genau. Die nächste Reality-Show kommt bestimmt und auch sie wird wieder ausgiebig geguckt werden. Bloß hinterher will es keiner gewesen sein. Quarks-Autorin Christiane Tovar hat über Guilty Pleasures aufgeklärt. Hier bei WDR 5 Quarks. Es gibt keine Stoppmechanismen, deshalb schreitet die Entwicklung künstlicher Intelligenz rasant voran, auch in der Musik. Die amerikanische Sängerin und Songschreiberin Sheryl Crow hat deswegen gerade Schutzmaßnahmen seitens der Politik gefordert. Dazu passt ein Schreiben von mehr als 200 Künstlerinnen und Künstlern an Technologieunternehmen. Darin werden KI-Entwickler unter anderem dazu aufgefordert, die Kunst von Songwritern oder Künstlern nicht zu untergraben. Die Angst ist groß, dass musikalische Talente und Stimmen schlicht überflüssig werden. Mittlerweile hat KI sogar in der klassischen Musik Einzug gehalten. Aber ist künstliche Intelligenz aus der Musik überhaupt noch wegzudenken? Wie ist der Stand? Quarks-Autorin Susanne Schnabel.
Lieder von Drake und The Weeknd werden millionenfach gestreamt, verkauft und geteilt. Der Song Heart on My Sleeve klingt wie ein Duett der beiden Superstars, stammt aber von einer künstlichen Intelligenz. Als
Der Musiker und Autor Lutz Korndörfer vor 5 Jahren begann, seinen Roman Welthit 2.0 zu schreiben, wusste er nicht, wie schnell seine Vision Realität wird.
Nee, ist lustigerweise, weil als Musiker hängt man ja immer der Zeit hinterher, oder mir ging es immer so.
In Welthit 2.0 geht es um einen musikalisch recht untalentierten Internetprogrammierer, der ein Kompositionsprogramm schreibt. Zufällig generiert das Programm einen Monsterhit, erzählt der Berliner Autor.
Er traut sich nicht, das dann zuzugeben, dass es nicht von ihm ist, gerät dann in diese Musikmaschinerie rein und weil er halt nichts kann, dreht er halt komplett durch und hat sich das auch komplett anders vorgestellt. Das denkt halt immer so, er wird halt gerne mal auf der Bühne stehen und mal was singen, hätte Erfolg gerne, und als er dann merkt, was da alles so passiert und wie schlimm das eigentlich ist, ist es zu spät.
Lutz Korndörfer kennt die Musikszene schon lange. Er hat über 200 Jingles und Titelmusiken für TV und Werbung komponiert, schreibt Songs für viele Interpreten. Sein Arbeitsplatz sieht aus wie das Cockpit eines Raumschiffs. Hunderte Regler, große und kleine Knöpfe, mehrere Bildschirme. Da ist längst künstliche Intelligenz drin, sagt er.
Auch die Programme im Programm, mit denen man arbeitet, sind teilweise auch schon KI-basiert. Da weiß man auch gar nicht mehr, was dann die KI gemacht hat. Also ich finde es auch lustig, dass man, ich glaube, Grammys nicht mehr an KI vergeben möchte in Zukunft. Aber das fängt ja schon bei kleinsten Syntheseprogrammen an oder Soundprogrammen, Mischprogrammen, Equalizer. Wo kann man dann sagen, wo überhaupt noch keine KI drin ist?
Dass KI ihn als Musiker irgendwann ablöst, kann er sich gut vorstellen.
Ich glaube, wir sind irgendwann überflüssig. Die meisten von uns. Angst. Nee, also ich versteife mich auch nicht nur auf Musik.
Ali Nikrang sieht das anders. Er ist Professor für KI und musikalische Kreation an der Musikhochschule München und Forscher am Ars Electronica Future Lab in Linz. KI könne zwar viele Prozesse automatisieren.
Es wird aber so sein, dass man trotzdem für die Kunst immer Menschen braucht, ja, weil Kunst einfach ein soziales Phänomen ist und das geht einfach immer darum, dass man die Personen kennt, dass man einfach eine Verbindung zu den Personen hat, die Musik produzieren, Musik generieren oder kreative Arbeiten machen.
Es müssen keine echten Menschen auf der Bühne stehen, um bejubelt zu werden. Beispiel die Avatare von ABBA in London. Immerhin sind das die echten Stimmen der 4 Schweden.
I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere.
Johnny Cash hat dieses Lied nie gesungen. Per Stimmsample kann heutzutage ein Lied exakt wie das eines Stars klingen. Beim sogenannten Voice-Cloning sei die KI schon sehr weit, sagt Ali Nikrang.
Das ist wirklich erstaunlich gut. Ich glaube, bei den Kompositionen muss man vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass sie wirklich so hundertprozentig von der KI sind. Da ist sehr viel Menschenhandwerk auch dabei. Aber nachdem die Stimme da sozusagen die Identität der Musik zum großen Teil definiert, wenn man schon die Stimme hat, wenn man den Stil hat, wie diese Personen gesungen haben, dann hat man schon sehr viel gewonnen.
Wie das auch bei klassischer Musik funktioniert, bewies ein internationales Team aus Musikexperten, als sie den ungeschriebenen 3. und 4. Satz zu Beethovens 10. Sinfonie mithilfe von künstlicher Intelligenz komponierten. Viele Fragen sind noch offen beim Einsatz von KI in der Musik. Was ist mit Plagiatsvorwürfen, wenn zwar nicht die echten Stimmen und Melodien verwendet werden, aber nahezu perfekte Kopien? Was ist mit den Urheberrechten? Wie akzeptiert die Gesellschaft KI-generierte Musik? Fest steht, die Musiklandschaft wird sich grundlegend verändern. Und jeder kann daran mitwirken. Viele Systeme sind kostenlos und für jeden zugänglich.
Und dann ist es ja auch so, dass je mehr Leute mit diesen Systemen arbeiten, desto besser diese Systeme werden können, theoretisch, weil man ja viel Feedback bekommt. Das heißt, mein Eindruck ist, dass die Preise jetzt sehr, sehr günstig sind, weil eben diese Unternehmen, die diese Modelle dann herausgeben, auch selbst ein Interesse haben, dass die Community diese Modelle akzeptiert bzw. diese Modelle dann benutzt.
Künstliche Intelligenz macht auch vor Musik nicht halt. Neue Musik zu schaffen ist deshalb heute so einfach wie nie. Nische war mal. Mittlerweile sind Vitaminpillen, Mineralstofftabletten oder Probiotika in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Influencer-Marketing treibt den Absatz weiter nach oben. Einigermaßen neu im Angebot sind Vitamininfusionen. Sogenannte Drip-Bars bieten diese Infusionen an, Vitamincocktails direkt ins Blut. Zusammengestellt je nach Bedarf für schöne Haut, Stärkung der Erkältungsabwehr, was auch immer. Aber bringt das was? Darüber spreche ich mit Christina Sartori, Medizinjournalistin im Quarks-Team. Christina, Vitamine aus dem Beutel in die Vene, also direkt ins Blut, hat das einen Effekt?
Ja, das hat schon einen Effekt, auch einen positiven, aber nur, wenn man sehr krank ist. Also manchen Menschen kann das helfen. Menschen, die zum Beispiel eine heftige Krebsbehandlung durchgemacht haben oder die eine Magen-Darm-Krankheit haben, eine bestimmte, und deswegen mangelernährt sind. Das wären so Beispiele. Da kann das helfen, weil wenn Vitamine oder auch Nährstoffe per Infusion gegeben werden, also ne, direkt in, zum Beispiel in den Arm, in die Vene, dann wirken die schneller. Aber wer jetzt nicht krank ist, wer sich normal ernährt, dem bringt das nichts. Es gibt keine Studien, die zeigen, dass durchschnittlich gesunde Menschen dadurch noch gesünder werden können. Im Gegenteil, es kann einem dadurch auch schlechter gehen, weil, das wird oft vergessen, auch bei Vitaminen ist zu viel nicht gut.
Keine Ahnung, wie es in so einer Drip-Bar zugeht. Beschreib doch mal.
Naja, also man kann erstmal auswählen. Da werden verschiedene Vitamin-Cocktails angeboten. Die haben dann so schicke Namen wie Beauty Drip, ne? Das ist, wenn man schön werden möchte. Immun Drip oder Healthy Drip oder auch Anti-Kater Drip. Dann wählt man das aus. Und dann sind das eben so Lösungen, entsprechend zusammengestellt mit diesem und jenem Vitamin, vielleicht dem und dem Nährstoff auch noch. Und dann sitzt man da und bekommt, ja, man muss sich das vorstellen wie so ein Tropf, ne? Das kennt man vielleicht eher vom Arzt oder vom Krankenhaus, dass man eben wie so eine Art Spritze in den Arm bekommt und darüber tropft dann so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, Stunde dauert das dann. Und dann tröpfelt das so in die Vene am Arm und dann soll man schöner oder gesünder sein.
Aber es gibt eben ja null Studien, die zeigen, dass das was bringt. Das hast du eben zumindest gesagt.
Genau. Also bei gesunden Menschen wirkt das nicht. Weil egal wie schnell oder langsam jetzt so ein Vitamincocktail ins Blut tröpfelt, wenn dein Körper kein Vitamin C benötigt oder wenn der genügend B7 hat oder was auch immer, dann bringt ihm das nichts. Unser Körper wehrt so eine Erkältung nicht besser ab, wenn er jetzt noch eine Portion Vitamin C obendrauf bekommt. Also im besten Falle werden überflüssige Vitamine ausgeschieden. Das ist dann ziemlich teurer Urin, weil so ein Drip kann 100 Euro oder mehr kosten. Also wer sich das gönnen möchte.
Also eher überflüssig und vor allem ziemlich teuer auch noch. Aber warum kann es einem schlechter gehen mit diesen Vitamin-Drips?
Auch Vitamine können überdosiert werden. Also Vitamin C ist jetzt nicht so problematisch, weil wenn man davon zu viel zu sich nimmt, dann wird das meistens eben einfach über den Urin ausgeschieden, landet in der Kloschüssel. Nur bei sehr extrem hohen Dosen von Vitamin C, da kriegt man vielleicht Durchfall oder sowas. Aber es gibt auch Vitamine, die sind im Gegensatz zu Vitamin C fettlöslich. Und die können sich anreichern im Körper, die bleiben da, die werden nicht ausgespült über den Urin. Fettlöslich sind zum Beispiel Vitamin A oder D oder Vitamin E. Und wenn sich das so anreichert, dann kann es eben auch mal zu einer Überdosierung kommen. Ein Beispiel, Vitamin A, da kann man Kopfschmerzen bekommen, es kann einem vielleicht auch übel werden oder schwindelig. Wenn man über längere Zeit zu viel Vitamin A zu sich nimmt, dann kann man auch brüchige Haare bekommen, Haarausfall, Schlafstörungen, solche Sachen. Oder ein anderes Beispiel, Vitamin D. Wenn man das über längere Zeit in zu hohen Dosierungen einnimmt, dann kann das sogar der Niere schaden. Also, was ich sagen will, auch Vitamine kann man überdosieren. Und dazu kommt noch, dass Vitamine ja auch Medikamente beeinflussen können. Also auch mal wieder ein Beispiel, Vitamin K, das kann zum Beispiel Einfluss nehmen auf Medikamente, die die Blutgerinnung eigentlich absenken sollen und kann deren Wirkung ja herabsetzen. Also ist nicht ohne.
Wie ist denn das? Gibt es in diesen Drip-Bars eigentlich medizinische Betreuung, die da entsprechendes Wissen auch mitbringt?
Ja, es kann man nicht von ausgehen, ne? Muss man wirklich genau gucken, ob das so ist. Also manchmal steht da auf der Homepage von dieser Drip Bar, steht da irgendwas von medizinischem Fachpersonal oder so.
Von der Barkeeper.
Auch, Ja. Es wird gar nicht genau benannt, wo der ist, ja. Es wird oft ein Arzt genannt, aber wenn man dann genauer hinguckt, dann ist das vielleicht ein Facharzt für Schönheitsoperationen, jetzt kein wirklicher für kein Internist zum Beispiel. Es kann auch ein Heilpraktiker sein. Also da sollte man echt aufs Kleingedruckte gucken oder einfach direkt fragen, das würde ich machen. Was in der Regel nicht gemacht wird, sind zum Beispiel auch Blutuntersuchungen. Das heißt, dass wirklich mal festgestellt wird, hat denn dein Körper irgendwo einen Mangel? Gibt es zu wenig Eisen? Gibt es zu wenig Vitamin? sondern es ist eher so, dass man hingeht und sagt, oh, ich habe das Gefühl, ich muss schöner werden. Ich nehme einen Beauty-Drip oder, weiß nicht, ich habe einen Kater, ich nehme einen Anti-Kater-Drip oder sowas. Noch eine andere Sache, die ich wichtig finde, ist, dass man die Vitamine in den Drip-Bars nicht schluckt, sondern per Tropf bekommt. Das ist speziell. Das muss nicht häufig passieren, aber wenn der Tropf falsch angelegt wird oder die Flüssigkeit zu schnell in den Körper eingeleitet wird, kann das auch zu Problemen führen. Also man kann zum Beispiel Kreislaufprobleme bekommen.
Hm. Summa summarum, wie ordnest du diese Vitamininfusionen ein?
Ja, ist eine richtig gute Sache, kann richtig der Gesundheit gut tun, wenn man schwer krank ist, wenn man mangelernährt ist. Aber wenn man gesund ist, dann bringt das nichts, weil mehr bringt nicht mehr in diesem Falle. Also im Gegenteil, auch zu viel Vitamine können schaden, gerade bei fettlöslichen Vitaminen ist das so. Und ich würde sagen, wenn noch nicht mal das Blutbild vorher gecheckt wurde, dann sollte man das besser lassen. Es gibt keine Studie, die zeigt, dass der Anti-Kater-Drip gegen einen Kater hilft oder dass der Beauty-Drip schöner macht. Ich rate zur Paprika oder zu einem Apfel oder sonstigen Sachen oder wenn man wirklich sich krank fühlt, zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen.
Auch eine gute Idee.
Mhm.
Drip-Bars bieten Infusionen von Vitaminnährstofflösungen an, direkt in den Arm, aber Vorsicht, versprochen werden Gesundheit und Schönheit, bloß ist davon so gar nichts bewiesen. Die Medizinjournalistin Christina Sartori hat informiert. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul warnt davor, dass junge Menschen zunehmend durch Propaganda im Internet manipuliert werden. Im Lagebericht Islamismus hat er vor allem auf den Einfluss von Predigern im Internet hingewiesen. Das Ganze wird ein Thema sein im Westblick mit Benjamin Sartori nach WDR aktuell. Das Quarks-Team wünscht Ihnen einen hoffentlich sehr entspannten Abend. Ich bin Franz Hansel, machen Sie es gut. Ciao, ciao.
WDR 5